Johannes 14, nach einer längeren Pause sind wir wieder da. Ab Vers 12 heute Morgen. Ich lese euch vor, angeblich eine echte Bewerbung bei McDonald's. Da hat irgendjemand den Bewerbungsbogen ausgefüllt, war dort und hat hier den Bogen oder das Formular, was die da haben, ausgefüllt. Erster Punkt, Name, Vorname. Zweiter Punkt, Alter, 28 Jahre. Gewünschte Stellung. Schreibt hier horizontal und zwar so oft wie möglich. Also, jetzt mal ernsthaft. Ich mache alle Arten von Arbeiten. Wenn ich wirklich in der Lage wäre, Ansprüche zu stellen, wäre ich jetzt nicht hier. Vierter Punkt ist Gehaltsvorstellungen. 51.000 Euro brutto im Jahr plus Weihnachtsgeld und Extrazulagen. Wenn das nicht möglich ist, machen Sie mir ein Angebot. Wir können verhandeln. Fünfter Punkt, Ausbildung. Antwort, ja. Sechster Punkt, letzte Anstellung. Lieblingszielscheibe eines sadistischen Abteilungsleiters. Siebtens, letztes Gehalt. Unter meinem tatsächlichen Niveau. Achtens, offenkundige Erfolge im Rahmen dieser Arbeit. Eine unglaubliche Ausstellung von gestohlenen Kugelschreibern, die zurzeit in meiner Wohnung zu besichtigen ist. Neuntens, Gründe für Ihre Kündigung, siehe Frage Nummer 6, also der sadistische Abteilungsleiter. Zehntens, Verfügbarkeit, egal wann. Elftens, gewünschte Arbeitszeiten, von 13 bis 15 Uhr montags, dienstags und donnerstags. Nächste Frage, dürfen wir Ihren aktuellen Arbeitgeber kontaktieren? Wenn ich einen hätte, wäre ich nicht hier. 13. Hindert Ihre physische Verfassung, etwas zu heben, das schwerer ist als 20 Kilogramm? Das kommt drauf an. 20 Kilogramm von was? 14. Haben Sie ein Auto? Ja, aber die Frage ist falsch formuliert. Sie müsste vielmehr heißen, besitzen Sie ein Auto, das noch fährt? Und haben Sie den entsprechenden Führerschein? Die Antwort auf diese Frage wäre ohne jeden Zweifel eine andere. Nächste Frage. Haben Sie schon einen Wettbewerb gewonnen oder eine Auszeichnung erhalten? Eine Auszeichnung nicht, aber ich habe schon zweimal drei richtige im Lotto getippt. Was möchten Sie in 5 Jahren machen? Auf den Bahamas wohnen? Zusammen mit einem superreichen Topmodel, das mich vergöttert? Um ehrlich zu sein, möchte ich das jetzt schon, wenn Sie mir sagen können, wie ich das anstellen soll. Können Sie uns bestätigen, dass die oben gemachten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind? Nein, aber es liegt an Ihnen, das Gegenteil zu beweisen. Letzte Frage. Welches ist der Hauptgrund, sich bei uns zu bewerben? Dazu habe ich 2 Versionen. Erstens die Liebe zu meinen Mitmenschen und ein profundes Mitgefühl und die Möglichkeit, anderen zu helfen, satt zu werden. Oder zweitens horrende Schulden. Was denken Sie? Ich glaube, das war wahrscheinlich nicht der Traummitarbeiter für den McDonald's. War wohl auch nicht sein Traumjob. Aber Jesus hat den Traumjob für uns. Wir dürfen Mitarbeiter Gottes sein. Und das ist nicht immer einfach. Bringt eine 168-Stunden-Woche. Gibt keinen Urlaub. Aber wir haben eine zutiefst sinnvolle und erfüllende Arbeit in seinem Reich. Es wird einen Unterschied machen in aller Ewigkeit. Ich schätze das. Ich weiß, warum ich aufstehe jeden Morgen. Und mein Leben ist zutiefst sinnerfüllt. Und Leute, wir haben den besten Arbeitgeber, den es gibt. Ein Arbeitgeber, der uns leidenschaftlich und aufopfernd liebt. Ein Arbeitgeber, der für seine Mitarbeiter ans Kreuz gegangen ist. Und es ist ein absolutes Vorrecht, oder? Gottes Mitarbeiter zu sein. Absolutes Vorrecht. Das wäre eine Ehre, wenn ich das ehrenamtlich machen dürfte. Wenn wir nichts dafür bekommen würden. Aber unser Arbeitgeber bezahlt auch mit einer unschlagbaren Bezahlung, nämlich in der himmlischen Währung. Schätze im Himmel. Die können wir uns mitnehmen in die Ewigkeit. Wir werden davon nichts verlieren. Ist nicht inflationsgefährdet. Und dann hat er noch ein Spitzensozialpaket und eine Altersvorsorge. Jesus hat gesagt, Wenn wir ihn und sein Reich zur Priorität machen, dann wird er alles, was wir brauchen, hinzufügen und versorgen. Und Leute, wir vertreiben hier ein Spitzenprodukt. Muss man mal bewusst sein. In der perfekten Qualität, wir haben ein Produkt, was jeder Mensch wirklich braucht. Wir haben die beste Nachricht aller Zeiten. Und noch dazu, wir haben das Monopol. Seht ihr, im Vers 6 hat Jesus gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich meine, wie cool ist das? Du hast ein unschlagbares Produkt und du hast das Monopol drauf. Und wir sind in einem Wachstumsmarkt, das werden wir heute sehen. Und Gott hat uns unerhörte Ressourcen zur Verfügung gestellt für unsere Aufgabe. Lass uns lesen, unsere Verse heute Morgen, die Verse 12 bis 14 in Johannes 14. Da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ist das nicht ein Wort? Wow! Lass uns nochmal den Kontext hier in Erinnerung rufen. Kontext ist, dass Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern, ich werde weggehen. Und die Jünger haben sich gedacht, jetzt ist sein Werk am Ende. Aber Jesus sagt, nein, sondern jetzt geht es erst richtig los. Ich werde es multiplizieren. Exponentielles Wachstum. Und ihr dürft mit dabei sein. Ist eine Verheißung, die auch für uns gilt. Seid ihr begeistert darüber? Ja? Ja? Ich hoffe, ich meine, wenn uns das nicht juckt, dann was ist faul mit uns? Wir dürfen Teil von dem großartigsten Unternehmen in der ganzen Geschichte sein. Wir dürfen mit Gott sein Reich bauen. Hey, das ist Wahnsinn, das ist größer als bei der ersten Mondlandung mitzuarbeiten oder den ersten Computer zu entwickeln oder den höchsten Wolkenkratzer der Welt zu bauen oder weiß nicht, das menschliche Genom zu entschlüsseln. Das erste Medikament zu entwickeln, das AIDS wirklich heilen kann. Ich meine, denkt ihr, diese Leute sind begeistert, die den ersten Mann auf den Mond gesetzt haben? Denkt ihr, die waren mit Begeisterung dabei? Denk schon. Denkt ihr, die waren bereit, alles zu geben für das Ziel, vielleicht ein paar Überstunden zu machen? Ich denke schon, das wäre ein großes Ziel, vor den Russen am Mond zu sein. Wir haben viel, viel Größeres. Größte Unternehmen der Geschichte. Wie viel mehr sollten wir begeistert sein? Gott lädt uns ein, dabei zu sein bei dem größten Abenteuer der Menschheitsgeschichte. Bei dem großartigsten, wertvollsten, sinnvollsten Projekt aller Zeiten. Wir dürfen teilhaben an seiner himmlischen Rettungsmission. Was für eine großartige Berufung wir haben. Seht ihr, was Jesus sagt? Erstens sagt er, wahrlich, wahrlich. Was heißt das, wenn er so Phrasen wiederholt, wahrlich, wahrlich? Das heißt, er betont es. Er sagt, ich meine es wirklich so. Das ist kein Witz, was ich euch hier verspreche. Das ist kein leeres Versprechen. Jesus hat nie leere Versprechen gegeben. Das gilt für euch. Hey, ich weiß, das klingt zu gut, um wahr zu sein, aber es gilt. Ganz sicher. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und dann seht, für wen diese Einladung oder dieser Auftrag und diese Verheißung gilt. Jesus sagt, wer an mich glaubt. Glaubst du an Jesus? Glaubst du Jesus? Dass er der Messias ist, der Retter, dein Herr und Gott. Ja? Dann ist es für dich, diese Verheißung, die Jesus hier gibt. Ist nicht nur für die Apostel. Jesus sagt, jeder, der glaubt, für alle Jünger Jesu. Ist das wunderbar? Oh, Gott sei Dank. Weil das ist eigentlich genau das, was in unserem Herzen ist. Das ist natürlich für einen Nachfolger Jesu, dieses Herz zu haben. Du bekehrst dich zu Jesus, du wirst genährt aus seinem Wort, du wächst und da ist dieser ganz natürliche Impuls im Herzen, ich will beteiligt sein am Reich Gottes, am Gottes Werk. Ich will von ihm gebraucht werden. Gibt es irgendjemanden, der nicht gebraucht werden will von Jesus hier? Sieh, das ist natürlich. Es ist normal. Ja, manchmal fühlen wir uns unwürdig oder unfähig. Aber es ist normal für einen Christen, unser Herzenswunsch ist, wir wollen dabei sein, diesem großen Werk. Wenn nicht, dann, weiß nicht, bist du entweder kein Christ oder du bist wirklich geistig krank. Irgendwie, da brauchst du eine OP an deinem Herzen vom himmlischen Chirurgen. Gott sagt, ich will dich, der du dich unwürdig fühlst. Weißt du was, ich habe dich würdig gemacht. Ich will dich, der du dich unfähig fühlst. Ich werde dich zurüsten, ich werde dich befähigen. Hey, du hast Ressourcen, von denen du nicht mal zu träumen wagst. Ist nicht wunderbar, dass Gott sagt, ich will dich? Ich meine, allein deswegen könnten wir Amazing Grace singen. Wow, erstaunliche Gnade, unverdiente Gunst. Wunderbar. Herr, denn ich will von dir gewollt werden. Ich will von dir gebraucht werden. Wir beten, Vater unser im Himmel, oder Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, hey, auch hier in meinem Leben. Das ist unser Gebet als Jünger, das ist unsere Leidenschaft als Jünger Jesu, das ist unser Traum, das ist unser Traumjob, daran beteiligt zu sein. Klammerbemerkung. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, im Vater Unser finden wir auch das göttliche Musikinstrument. Ist euch das aufgefallen? Wisst ihr, was es ist? Die Tuba. Vater Unser, der du bist im Himmel. Okay, vergesst es wieder. Tiefe Erkenntnis. Aber nochmal hier die Verheißung an dich. Der war wirklich schlecht, ich weiß. Entschuldigung. Wir sind hier total weg jetzt eigentlich vom Thema, ne? Lass uns wieder zurückkommen, lass uns wieder sammeln. Von der Tuba hier zurück. Vers 12. Die Verheißung an dich. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, sagt Jesus. Wovon spricht Jesus hier? Was ist unsere Jobbeschreibung? Was waren diese Werke, die Jesus getan hat? Meint er hier, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben und Tote aufzuerwecken und Brote zu vermehren und Stürme zu stillen, auf dem Wasser zu gehen? Ist das das, was wir tun sollen? Ist das unsere Berufung? Was waren die Werke Jesu? Lass uns mal zusammen überlegen, was war Jesus zuallererst? Bitte? Das Evangelium, ja. Das Evangelium verkündigt, genau. Jesus war zuallererst Botschafter, ja. Ein Retter. Sein Erlösungswerk. Es ist das größte Werk von allem. Und wie wurde es weitervermittelt oder wird es weitervermittelt und verbreitet? Durch die Botschaft, durch Verkündigung, durch Predigt, durch Zeugnis. Und das war Jesus zuallererst. Jesus war zuallererst ein Prediger und ein Lehrer. Ich belege euch das mal aus der Bibel. Matthäus 9, Vers 35. Da steht, Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen, und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Markus 1, Vers 14. Nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus war vor allem ein Prediger der guten Nachricht. Und ja, er hat auch übernatürliche Werke getan. Aber das waren nicht nur einfach Wunder, das waren Zeichen, die haben seine Worte bestätigt. Interessant auch hier im Vers 10, dass Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Betont hier die Einheit zwischen dem Sohn und dem Vater, aber seht hier, dass Worte und Werke parallel ist hier in diesem Vers. Also Werke im Kontext der Worte. Selbe Muster sehen wir, als Jesus die 12 Apostel ausgesandt hat. Matthäus 10, Vers 7. Da sagt Jesus zu ihnen, wenn ihr hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Sie erstmal ausgesandt zu predigen. Und dann sagt er, okay, heilt auch Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Aber die Apostel wurden ausgesandt in einen Predigtdienst, erstmal in einen evangelistischen Dienst. Und dann übernatürliche Werke, Wunder haben diese Mission begleitet und haben die Apostel bestätigt. Markus 10, Vers 15, da sagt Jesus zu den Jüngern, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium allen Menschen. Das ist die Berufung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Also hier eine Lebensrettungsmission. Macht einen Unterschied zwischen Leben und Tod für Menschen in alle Ewigkeit. Und dann sagt er danach erst, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl finden. Also alles im Kontext von Evangelisation. Ja, die Zeichen werden folgen. Immer wieder fragen Leute, warum erleben wir heute nicht mehr Wunder oder nur so wenige Wunder? Ich glaube, das ist die falsche Frage. Die eigentliche Frage, die wir stellen sollten, ist, wie viel evangelisieren wir? Ich bin dankbar für das Zeugnis von Jochen. Ich wusste nicht, was er erzählen wird heute Morgen. Aber ist das nicht unglaublich, was Gott getan hat in 6 Wochen? Weil er sich hier operieren hat müssen? Was für eine Frucht es gebracht hat für das Evangelium? Was für offene Türen? Wie viele Menschen da gerettet wurden? Und ein Gebetskreis, der sogar entstanden ist, ist unglaublich. Und nicht, weil der Jochen so toll ist. Der ist ein schwacher Mensch, wie jeder Einzelne von uns auch. Nee, weil Gott zu seinem Wort steht und weil Gott wirkt, wenn wir gehen, wenn wir bereit sind. Ich glaube, oft ist der Grund, warum wir so wenig mit Gott erleben, einfach weil wir, weiß nicht, so einen schweren Hintern haben. Weil wir den Hintern nicht hochkriegen. Jesus hat gesagt, geht. Ich kann euch versprechen, wenn ihr rausgeht, um Zeuge für Jesus zu sein und von Jesus zu erzählen, dann werdet ihr Wunder erleben. Jochen hat es bezeugt. Er hörte Gebete, Worte der Erkenntnis, prophetische Worte, wo du mit jemandem sprichst und Gott gibt dir ein Wort zu sprechen, was genau ins Herz trifft. Gott schenkt himmlische Verabredungen, manchmal sogar Heilung. Das größte Wunder ist die Errettung, wenn Gott Menschen rettet und wir Zeugen davon sein dürfen, wie jemand sich bekehrt und vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts versetzt wird. Und wow, auch dieses Zeugnis, diese Lasten, die abfallen von den Menschen. Und manchmal kann man das wirklich beobachten, wie sich sichtbar was verändert an so einem Menschen, dem plötzlich die Last seiner Schuld abfällt und deine Gemeinschaft mit Gott ist. Ah, wie wunderbar das ist. Auf jeden Fall, wenn du gehst, dann wird dein Leben ein Abenteuer sein. Punkt ist hier, aber Jesus war kein Wunderwirker. Das war Beiwerk. Jesus war ein Prediger, er war ein Retter. Matthäus 4, Vers 19. Da spricht Jesus wieder zu den ersten Jüngern und was sagt er ihnen? Er sagt zu ihnen, folgt mir nach und ich werde euch zu Wunderwerkern machen. Steht das da? Hat er das gesagt? Was hat er gesagt? Genau. Folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Dass ihr Menschen für Gott und sein Reich gewinnt. Menschen zu retten. Dafür sende ich euch aus. Wir sind Teil von Jesu Rettungsmission. Das ist unser Fokus, das ist unser Auftrag. Jesus hat uns einen Missionsbefehl gegeben. Und ja, es war ein Befehl. Es war kein Missionsvorschlag. Das ist unser Auftrag. Letztes Beispiel, Paulus, Apostelgeschichte 9. Gleich nach seiner Bekehrung lesen wir im Vers 20, und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und dann Apostelgeschichte 28, am Ende seines Dienstes in Rom, lesen wir wieder, er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit. Das war sein Dienst. Das war sein Fokus. Und wir wissen, dass der Herr durch den Paulus viele Wunder getan hat. Aber die waren nicht der Fokus, die waren Beiwerk, die haben bestätigt. Und nicht jeder Christ ist dazu berufen, Wunderwerke zu tun. 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Da stellt Paulus eine rhetorische Frage. Und er fragt, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Reden alle in Sprachen? Legen alle aus? Und was ist die offensichtliche Antwort? Nein. Also deswegen kann Jesus hier auch nicht, wenn er von seinen Werken spricht, die wir tun werden, nicht seine Wunderwerke gemeint haben oder seine Werke der Heilungen. Denn die Werke, von denen Jesus hier spricht, er sagt, die wird jeder tun, der an ihn glaubt. Jeder wird von Jesus erzählen. Jeder Christ wird so leben, dass er Menschen auf ihn hinweist. Wenn du das nicht tust, vielleicht glaubst du nicht. Richtig zumindest. Aber Jesus sagt, die Werke tut jeder, der glaubt. Seine Werke. Also ich glaube, hier spricht hier von diesem großen allgemeinen Mission Jesu. Das Evangelium weiterzusagen, Zeuge zu sein, Licht und Salz zu sein in dieser Welt, dem Vater Ehre zu bringen, Menschen zu retten und zu fischen für den Vater. Johannes 17 wird Jesus beten zum Vater und sagen, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun soll. Können wir das sagen? Oder lasst uns persönlicher machen. Kann ich das sagen? Kannst du das sagen? Ich wünsche mir das, dass ich das mal sagen kann, wenn ich mal vor ihm stehe. Herr, ich habe das Werk vollbracht, wozu du mich berufen hast. Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Er hat uns eine Berufung gegeben. Als einzelner Christ, als Gemeinde, ich hoffe, dass wir sagen können, ich habe die Berufung erfüllt, die du mir gegeben hast. Als ich gestern meditiert habe über diesen paar Versen hier, habe ich mich gefragt, welchen Einfluss habe ich für Jesus in dieser Welt? Welchen Unterschied mache ich wirklich für die Ewigkeit? Du kannst dir dieselbe Frage stellen. Welchen Einfluss hast du? Welchen Unterschied machst du? Bist du zufrieden damit? Ist es ausbaufähig? Welchen Einfluss willst du haben? Welchen Unterschied willst du machen? Und unser Einfluss hängt davon ab, von ganz vielen Dingen. Das hängt davon ab, wie ich mit meiner Frau und mit meinen Kindern umgehe, wie ich meinen Job mache, wie und worüber ich mit anderen Leuten rede, was ich tue mit dem, was der Herr mir anvertraut hat, die Zeit und die Gaben und die materiellen Ressourcen. Zeuge sein ist nicht nur irgendwie so eine 2-Stunden-Aktion, wenn wir rausgehen und evangelisieren auf der Straße. Oder mal die eine Stunde oder die 5 Minuten, die ich mit meinem Nachbarn oder mit meinem Kollegen über Jesus rede und ihm Zeugnis gebe. Eine Zeuge sein, das betrifft unser ganzes Leben. Alles, was wir tun, tun wir für den Herrn, heißt es im Kolosserbrief. Und wenn das so ist, dann werden wir Zeugen sein, wenn wir so leben. Wir haben einen Auftrag. Wir haben eine hohe, eine wunderbare Berufung. Wir sind beteiligt an einem großen Werk. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Das müssen wir uns jeden Tag neu bewusst machen. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, müssen wir uns das in Erinnerung rufen und uns zu uns selbst sagen, hey, darum geht's heute. Es geht um Jesus. Es geht um sein Reich, um seine Ehre. Es geht um die Ewigkeit. Es geht darum, Menschen zu fischen. Das ist, worum es geht. Das ist unser Auftrag. Ich schätze den Walter, der letzte Woche bei uns gepredigt hat und dieses Evangelisationsseminar gehalten hat. Ich schätze seine Klarheit und seine Direktheit. Und wir haben bei diesem Seminar letzte Woche auch unsere Ausreden analysiert, die wir so haben. Warum wir nicht Zeugen sein können, warum wir nicht das Evangelium weiter sagen können. Eine Ausrede ist, oh, ich kann nicht. Jesus sagt, du kannst. Ich werde dich zurüsten. Hey, wenn du den Eindruck hast, ich kann nicht, ich weiß nicht wie, dann hättest du dabei sein sollen beim Seminar letzte Woche. Aber hast nicht deine letzte Chance verpasst. Ich erkläre dir gerne, wie du es kannst. Kein Problem. Aber es ist eine Ausrede, ich kann nicht. Andere Ausrede, ich bin nicht begabt dafür. Du brauchst nicht begabt sein dafür, du musst nur willig sein, nur gehorsam sein. Gott wird dir in der Situation das geben, was du brauchst. Er hat seinen Jüngern sogar gesagt, macht euch überhaupt keine Gedanken drüber, was ihr sagen sollt. Ich werde es euch geben. Und wenn du ein Christ bist, dann hast du ein Zeugnis. Also kannst du es auch erzählen davon. Ja, es gibt begabte Evangelisten. Es ist nicht jeder von uns. Ich weiß nicht, ob es ich bin. Aber wir sind alle berufen, Zeugen zu sein und Zeugnis zu geben und das Evangelium weiter zu sagen. Und dann gibt es noch die Ausrede, ich habe keine Zeit. Nicht mal der Walter ist da so, sagt, okay, stell dir mal vor, du wirst mal vor Jesus stehen in der Ewigkeit und wirst ihm sagen, oh Jesus, ich habe keine Zeit gehabt dafür. Wirklich? Du hast keine Zeit gehabt dafür? Für deinen Auftrag? Für seinen Willen? Zu tun? Also die Ausrede wird auch nicht durchgehen. Das ist Quatsch. Die Wahrheit ist, Herr, ich bin zu faul. Ich bin zu träge. Ich habe keinen Bock. Ich habe Angst. Ich bin feig. Ich erzähle nur mal ehrlich von mir. Wie geht's dir? Und stört dich das? Stört dich diese Unfreiheit? Dann müssen wir mit dieser bitteren Realität ehrlich zu Jesus kommen und zu ihm sagen, Jesus, ich habe gerade überhaupt keinen Bock. Und Jesus, ich habe nicht dein Herz für die Menschen. Änder du mich, gib mir dein Herz. Ist traurig, aber ich musste so oft beten. Ich fühle mich nie danach, rauszugehen auf die Straße und zu evangelisieren. Ich muss da immer Schritte im Glauben gehen. Gehorsamschritte gegen mein Gefühl. Aber wenn ich diesen Schweinehund gekillt habe in mir und mich überwunden habe und ich gehe, dann ist es eigentlich immer gut. Und es ist immer ein Abenteuer. Auch als Gemeinde, lasst uns das nicht vergessen, wir haben einen Auftrag. Gott hat eine Vision für uns, Gott hat eine Mission für uns. Und es ist Menschen mit der Liebe Jesu und mit seinem Evangelium erreichen. Er hat gesagt, geht in alle Welt, das heißt zu allen Menschen und verkündigt das Evangelium und macht sie zu meinen Jüngern. Er sagt nicht, wartet, sitzt und wartet, bis die Leute zu euch kommen. Und dann macht ein nettes Programm für sie. Nee, er sagt, geht. Das ist unsere Berufung. Das ist das Wesentliche. Wir sind als Gemeinde Jesu nicht berufen, zum Beispiel ein Gebäude zu haben. Ich meine, das ist okay, wenn es ein Mittel zum Zweck ist, diese Mission zu erfüllen, Menschen zu erreichen, ihnen zu dienen und sie zuzurüsten, aber nicht als Selbstzweck. Wir können uns fragen, warum wollen wir das, was wir wollen? Und wir beschäftigen uns gerade mit diesen Diskussionen. Lass uns halt so sehr mit Träumen und Strukturen und dem Ganzen beschäftigt sein, dass wir das Wesentliche vergessen. Die ersten Gemeinden, die hatten keine eigenen Räume und schon gar nicht Kirchen. Und es ist unglaublich, die hatten nicht mal PA-Anlagen oder Beamer oder Overhead-Projektoren oder Fernsehübertragungen, Klimaanlagen, nicht mal Keyboards oder Gitarren. Das ist eigentlich unglaublich. Aber sie waren trotzdem sehr effektiv in der Erfüllung ihrer Berufung. Die ersten Christen sind in vielen Dingen auch gar nicht super strukturiert vorgegangen. Es waren keine Deutschen. In der Apostelgeschichte 8 lernen wir, die Christen wurden verfolgt. Und sie waren auf der Flucht, sie sind davongelaufen. Und dann haben sie einfach überall, wo sie hinkamen, von Jesus erzählt. Und versteht mich nicht falsch, ich bin nicht gegen Räume oder Gebäude und auch nicht gegen Struktur. Wir brauchen das in einem gewissen Rahmen zumindest. Aber lasst uns, wenn wir da gerade dran sind, darüber nachzudenken und auszutauschen über diese Dinge, lasst uns nicht Gottes große Vision und Gottes großen Auftrag für uns vergessen. Und lasst uns diese Dinge auch nicht als Ausrede benutzen, dass wir unseren Auftrag nicht ausführen. Ah, wir können erst evangelisieren, wenn wir eigene Räume haben oder wenn wir die richtige Struktur haben. Und lasst uns nicht so sehr von diesen irdischen Ressourcen abhängig sein. Hier, das weitaus Wichtigste ist, dass wir verliebt sind in Jesus. Und dass wir erfüllt sind mit seinem Heiligen Geist und dass wir gewillt sind, zu gehen. Dann wird Gott große Dinge tun. Versprochen, garantiert. Der Gemeindeberater Johannes Stockmeier hat geschrieben, es muss klar werden, wir haben einen Auftrag, Gott sendet uns aus. Unser Ziel ist, Gott dorthin zu bringen, wo er bisher noch nicht wahrgenommen wurde und wo Gottes Leben dringend nötig ist. Der Mensch muss wieder ins Blickfeld rücken, der bedürftige, verlorene Mensch. Das ist das Ziel aller Bemühungen des christlichen Handelns. Die einzige Frage für uns als Gemeinde ist, wie wir das als Gemeinde tun wollen und wen wir genau erreichen wollen. Er schreibt auch weiter, die Gemeinde, die es aufgegeben hat, ihren Platz in der Welt einzunehmen, verbraucht ihre Energie nach innen. Und möge Gott uns davor bewahren, dass wir uns um uns selbst drehen. Das gilt für eine Gemeinde, das gilt aber genauso für eine Ehe oder für eine Familie. Ich habe mal eine Predigt gehört, war ganz witzig, der hat zu Leuten von Focus on the Family, also das ist so ein amerikanischer Dienst an Familien und Ehepaaren, und der Name des Dienstes ist also Focus auf die Familie. Und der Titel seiner Botschaft an diese Mitarbeiter war Don't Focus on the Family. Also mach die Familie nicht zu deinem Fokus. War so ein bisschen provokantes Wortspiel. Er hat nicht gemeint, dass Familie nicht wichtig ist. Familie ist absolut wichtig. Das ist die Kernzelle von Gemeinde und allem anderen. Aber was er gemeint hat, ist, dreht euch nicht nur um euch selbst. Als Ehepaar, als Familie. Der Grund, warum Gott uns zusammengestellt hat, ist, dass wir ein Team sind zu seiner Ehre. Gott hat was vor mit uns. Und es ist kein Zufall, dass du mit dem Kerl oder mit der Frau verheiratet bist, mit der du verheiratet bist. Das ist kein Zufall. Gott hat euch zusammengestellt zu seiner Ehre, ob dir das damals bewusst war oder nicht. Ist ganz egal. Und eine Familie, eine Ehe, eine Gemeinde, die nach außen schaut, die verfügbar ist für Jesus und seinen Willen tun will, wisst ihr was, die haben viel weniger Probleme. Weil das Problem ist, wenn wir im Kreis stehen oder uns gegenüber sitzen und uns gegenseitig anklotzen, dann sehen wir unsere Pickel, und also nicht unsere, sondern die des anderen und was uns stört. Aber wenn wir sehen, boah, die Welt geht verloren und Gott hat uns einen Auftrag gegeben und unglaubliche Verheißungen, wir dürfen Teil sein von einem unglaublichen Rettungsprojekt und wir stellen uns ihm zur Verfügung als Ehepaar, als Familie, als Gemeinde und wir erleben, wie er wirkt, da haben wir gar keine Zeit für unsere eigenen Probleme. Und ich möchte das nicht alles einfach so wegwischen, das hat auch schon alles seinen Platz und seinen Sinn, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Es geht um eine Ausrichtung unseres Lebens. Und wenn wir uns um uns selbst drehen, dann ist es meistens nicht sehr heil. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Das ist, wie wir selig werden. Also möge Gott uns davor bewahren, dass wir uns nur um uns selbst drehen. Wir können uns auch als Gemeinde fragen, welchen Einfluss haben wir in der Welt? Wir haben noch zwei Verse. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und dann sagt er, und er wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Jesus, was heißt das? Größere Werke als du tun? Was meint Jesus da? Gibt es größere Werke als die, die er getan hat? Manche sagen, ja, die Apostel, Leute haben die Schweißtücher von dem Paulus den Kranken aufgelegt und die sind gesund geworden. Und der Schatten von Petrus hat vielleicht sogar Leute geheilt. Ja, aber ist das größer als das, was Jesus getan hat? Jesus hat auf die Entfernung geheilt, ohne Schweißtücher, ohne irgendwas, einfach auf sein Wort. Sollen wir Größeres tun, als übers Wasser laufen und Tote auferwecken? Will Jesus wirklich sagen, dass wir größere Wunder tun werden als das? Stürme stillend? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben die Frage schon beantwortet. Jesus spricht hier nicht in erster Linie von diesen Werken. Und geistliche Werke sind eigentlich größer als diese irdischen Werke. Es geht vor allem um die Verkündigung des Evangeliums. Zweitens, die Jünger, die haben oder konnten das Evangelium in einem gewissen Sinn in vollendeterer Form verkündigen als Jesus. Ist euch das bewusst? Jesus rief die Menschen auf zu glauben an das, was er tun würde. Ich meine, im ganzen Alten Testament haben die Menschen vorausgeschaut, wurden vorausschauend auf das Kreuz gerettet. Wir dürfen zu den Menschen gehen und wir dürfen ihnen das vollendete Erlösungswerk von Jesus Christus verkündigen. Den Gekreuzigten, den Auferstandenen, den durch den Heiligen Geist in uns wohnenden Jesus. Das ist wunderbar. Und drittens, ich glaube, größer, es geht nicht so sehr um Qualität als um Quantität. Jesus hat in seinem Leben, seinem irdischen Leben, ein paar hundert Menschen für Jesus oder für Gott erreicht. Für Gott gefischt in Galiläa und Judäa, ein paar in Samaria, lokal sehr eingegrenzt. Im Obergemach zu Pfingsten waren 120 Leute versammelt. Aber dann ist er zum Vater gegangen. Und er sagt hier, weil ich zum Vater gehe, werdet ihr größere Werke tun. Er ist zum Vater gegangen, er hat den Heiligen Geist ausgegossen. Und jetzt ist er nicht nur wirksam in seinem einen irdischen Leib, sondern er ist wirksam in dem weltweiten Leib Christi. Durch den Heiligen Geist wohnt er und wirkt er durch jeden Jünger. Und was ist dann passiert? Petrus hat gepredigt zu Pfingsten und an einem Tag haben sich 3000 Juden bekehrt aus verschiedensten Ländern. Dann lesen wir weiter in der Apostelgeschichte 2, der Herr fügte täglich die hinzu, die gerettet werden sollten. Und dann im Kapitel 4 predigt Petrus wieder und allein 5000 Männer bekehren sich. Ich weiß nicht, wie viele Leute, vielleicht 20.000 an einem Tag. Und da ist Erweckung in Jerusalem. Apostelgeschichte 8 sehen wir dann die Verfolgung und die Christen werden zerstreut aus ihrem schönen, bequemen Nestchen hier mit allen tausenden Gläubigen zusammen. Irgendwer hat mal gesagt, Christen sind wie Jauche. Auf einer Stelle zusammengepappt stinkt es, aber verstreut kann sehr viel Gutes tun. Das, was Gott getan hat, er hat die Christen verstreut. Durch Verfolgung. Und Philippus ist nach Samaria gegangen. Und da war eine Riesenerweckung. Und dann hat er ihn in die Wüste geschickt zu den Kämmerern aus Ägypten. Und der hat sich bekehrt und ist zurückgegangen nach Äthiopien. Nicht Ägypten, Äthiopien. Und hat die äthiopische Kirche da gegründet. Kapitel 9 bekehrt sich der Paulus. Kapitel 10 bekehren sich die ersten Heiden. Kapitel 11 bekehren sich Griechen in Antiochien, da ist eine Erweckung da in dieser heidischen Stadt. Apostelgeschichte 13 geht es los mit der ersten Missionsreise von Paulus nach Zypern, nach Kleinasien und dann später kommt das Evangelium nach Mazedonien, nach Griechenland, nach Europa, nach Rom. Tradition sagt uns, dass der Apostel Thomas, der ungläubige Thomas erstmal, dass der bis nach Indien gegangen ist. Innerhalb von 30 Jahren haben die ersten Jünger das Evangelium in der ganzen zivilisierten Welt verkündigt. Und dann bald danach ist das Evangelium zu uns Unzivilisierten gekommen, nach Deutschland, nach Frankreich, nach England und von da an weiter nach Amerika und so weiter und so fort. Wenn du etwas von diesen größeren Werken, von denen Jesus hier spricht, erleben willst, dann interessiere dich und beteilige dich in irgendeiner Form an Mission. Wir erleben zurzeit die größte Christenverfolgung der ganzen Geschichte, aber wir erleben zurzeit auch die größte Erweckung in der Kirchengeschichte. Jeden Tag bekehren sich in Afrika und Südamerika zigtausende. Und das sind Erweckungen in Indien, in China, selbst an Orten wie im Iran. Global Media Outreach ist eine Organisation, die versucht, übers Internet, über verschiedene Webseiten das Evangelium ziemlich simpel an den Mann zu bringen. Diese Bemühung gibt es seit 7 Jahren. Und in diesen 7 Jahren haben über 50 Millionen Leute angegeben und angeklickt, dass sie eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und dann bieten die Gelegenheit an, für Jüngerschaft und da weiter zu machen. 50 Millionen. Ich war auf der Webseite von denen allein gestern, da war der Tag noch gar nicht rum, haben sich über 80.000 für Jesus entschieden. Wir müssen nur ein bisschen über unseren Tellerrand rausschauen. Und lest die Zeugnisse von Missionaren, die erleben Wunder. Hört das Zeugnis von Jochen, Missionar hier im Pflegehotel. Unglaublich, was Gott da getan hat, wenn wir nur gehen. Es ist begeisternd, was Gott tut in der Welt und wir dürfen Teil davon sein. Er will Großes auch durch uns tun. Aber wow, ist das nicht eine zu große Aufgabe für uns? Wer sind wir? Genau, wer sind wir? Aus uns, aus eigener Kraft können wir nichts tun, sagt uns Jesus. Aber Philipper 4, Vers 13, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Gott hat uns Ressourcen gegeben, die diesen großen Herausforderungen entsprechen. Und unsere größte Ressource ist, was? Das Gebet. Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir wirklich klar geistig sehen würden, wie mächtig und einflussreich Gebet ist, dann würden wir viel weniger tun aus eigener Kraft und wir würden viel mehr beten. Gott kann unendlich mehr tun, als wir. Und seht, was Jesus hier sagt. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das ist ein riesiges Versprechen, oder? Kontext ist auch wichtig dafür. Jesus sagt es im Kontext der Verkündigung des Evangeliums. Kontext ist der Dienst für ihn, Zeugnis ablegen für ihn, Evangelisation, das ist der Kontext. Und wem hat Jesus die Verheißung gegeben? Seinen Jüngern, die seine Ehre suchen, die sich selbst, ihre Selbstsucht verleugnen und Jesus nachfolgen. Seht hier Vers 15, sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Also solchen Leuten, Jesus Hingegebenen, seinen Willensuchenden, aktiv am Reich Gottes Beteiligten, Gott verehren wollende Nachfolger Jesu. Denen gibt Jesus diese riesige Verheißung. Es ist keine Verheißung an diese Name it and claim it Jünger, diese positives Bekennen Leute. Haha, Jesus sagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Okay, Herr Vater, eine Villa auf Hawaii und Lamborghini und Topmodel als Freundin, im Namen Jesu. Wer hat damit gemeint? Im Namen Jesu ist keine magische Formel, die Gott irgendwie dazu zwingt, unseren Willen zu tun. Im Namen Jesu bedeutet im Sinne Jesu, dem Charakter, dem Willen Jesu gemäß. Also können wir jeden Gebet hinten dran hängen, wenn ich sage, wir beten es im Namen Jesu. Ich bete das um Jesu Willen zur Ehre Gottes. Und das eliminiert dann schon manche Gebete, die wir manchmal so beten. Aber wenn das unser Herz ist, dann können wir mit größter Zuversicht beten. 1. Johannes 5, Vers 14, da schreibt der selbe Apostel hier, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen beten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Also wenn wir nach seinem Willen gemäß bitten, das ist im Namen Jesu beten, dann wird er uns geben, um was wir bitten. Garantiert. Für die Name it and claim it, für diese Wunschstands Evangeliums verkündigten Christen gilt ein anderes Wort Gottes, nämlich Jakobus 4, Vers 3. Da steht, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Selbstsüchtiges Gebet. Gott verspricht uns nirgends, dass er selbstsüchtiges Gebet erhören wird. Ich meine, er hört schon, aber seine Antwort ist in allermeisten Fällen nein. Ist auch erhörtes Gebet. Aber diese Verse hier, die sollten eine riesige Ermutigung für Reich Gottes Arbeiter sein. Für alle, die Menschen für Jesus erreichen wollen, die Zeugen sein wollen für Jesus mit ihrem Leben. Diese Verse sollten uns echt ermutigen. Erstens involviert zu sein und dabei sein zu wollen. Ich meine, wenn du diese Verheißungen hier liest, willst du nicht dabei sein? Willst du das nicht erfahren? Erfahren, dass Gott Großes tut durch dich, dass Gott sein Reich baut durch dich mit deinem kleinen Beitrag. Will uns ermutigen, den Auftrag anzunehmen und ernst zu nehmen. Mit Freude, mit freudiger Erwartung. Jesus erhört gerne Gebete seiner Arbeiter an seinem Reich. Und er steht dahinter mit aller Macht des Himmels. Alexander der Große, kennt ihr alle, ne? Griechische Herrscher, Feldherr. Der hatte die Tradition, dass er so einen offenen Gerichtstag gehalten hat. Und konnten die Leute mit ihren Anliegen zu ihm kommen. Und da kam eines Tages ein Mann zu ihm und Alexander hat ihn gefragt, was willst du, was ist dein Wunsch? Und er hat gesagt, ich will einen Bauernhof für mich und ich will einen Beutel voll Gold für meine Frau und ich will eine Ausbildung für meinen Sohn. Und Alexander hat gesagt, okay, seid ihr gewährt. Und danach sind seine Männer zu ihm gekommen und haben gesagt, hey Alexander, warum hast du diesem unverschämten Bauern gegeben, worum er dich gebeten hat? Und Alexander hat gesagt, weil er um Großes gebeten hat. Ich bin diese Leute so satt, die zu mir kommen und mich um eine Goldmünze bitten. Dieser Bauer gibt mir das Gefühl, dass ich ein König bin. Wir dienen dem König des ganzen Universums. Und er ist allmächtig. Und er will, dass sein Reich kommt und dass sein Wille geschieht, wie im Himmel so auf der Erde. Und er will uns dafür gebrauchen. Also lasst uns mit Zuversicht beten in diesem Kontext. Zweitens, das sollte uns auch ermutigen, hier groß zu denken und groß zu beten. In unserer Reich Gottes Arbeit, in unserem Dienst, wo immer der ist, ob der innerhalb oder außerhalb der Gemeinde ist. Vielleicht fängt es mit einem Gebet an, dass Gott mein Herz verändert. Aber wir dürfen freimütig beten, wenn es um Reich Gottes geht. Wir dürfen um Freimut beten und um Salbung beten, um Versorgung beten, wenn wir gute Nachricht weitertragen wollen. Für uns und auch für andere, die es tun. Wir haben riesige Verheißungen hier. Leute, wir haben einen Traumjob. Wir dürfen Teil der größten und würdigsten Mission überhaupt sein. Und wir haben dafür die größten möglichen Ressourcen zur Verfügung. Das sollte uns eigentlich Spaß machen. Ich meine, gibt es was Besseres als es? Lest die Verse nochmal. Diese Berufung mit den Verheißungen. Wow, Gott, das will ich erleben. Das macht das Leben lebenswert. Das ist ein Abenteuer. Was gibt es Besseres? Wir haben einen großen Auftrag. Aber ich mag auch, wie der Missionsbefehl von Jesus verpackt ist. Walter hat uns darauf hingewiesen letzte Woche. Ich fand das klasse. Wir alle kennen Matthäus 28, Vers 19, wo Jesus sagt, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Der große Missionsbefehl. Aber dieser Missionsbefehl, Vers 19, ist eingebettet zwischen Vers 18 und Vers 20. Und in Vers 18 steht, Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und da steht in Vers 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wir haben das vorhin gesungen, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Also Leute, lasst uns diesen Auftrag annehmen. Und lasst uns beten wie noch nie zuvor. Gott will Großes tun, wenn wir verfügbar sind. Und Jesus garantiert uns, wenn ihr betet in meinem Namen, nach meinem Willen, dann werdet echtes tun. Und wir wissen, sein Wille ist, dass niemand verloren geht, sondern dass alle gerettet werden. Das heißt, wenn wir in dem Kontext beten, dann können wir Riesiges erwarten. Amen. Also lasst uns beten dafür. Vater, danke erstmal für dieses ungeheure Vorrecht, für diese unglaubliche Berufung. Gott, dass du mich, dass du uns für dieses große Werk gebrauchen willst, das erstaunt mich immer wieder neu. Und Herr, ich möchte beten, dass du uns diesen Auftrag ins Herz schreibst. Ich bekenne dir, Herr, ich habe oft so nett dein Herz für die Menschen. Und mich juckt es oft so wenig, rauszugehen und Zeuge zu sein und Risiken einzugehen für dich. Offen zu sein, mich auch mal lächerlich zu machen zu deiner Ehre. Und Herr, ich brauche total deine Veränderung da. Und Herr, ich bitte es für jeden von uns, dass du uns dein Herz gibst für die Menschen. Und dass du uns Leidenschaft in unser Herz schenkst, Herr. Und dass du uns frei machst von diesen inneren, dummen Zwängen, die wir da oft haben. Dass du uns freisetzt von diesem Gefängnis. Frei machst, Herr, Zeugen zu sein. Wie diese ersten Christen, die verfolgt wurden und davongelaufen sind und trotzdem jeden, der ihnen über den Weg gelaufen ist oder dem sie über den Weg gelaufen ist, von Jesus erzählt haben. Die das Evangelium in so kurzer Zeit in die ganze Welt rausgetragen haben. Oh Herr, ich wünsche mir, dass das passiert, dass es bei mir anfängt, in meinem Herzen und in unseren Herzen und in unserer Gemeinde, Herr, dass wir unsere Stadt und unsere Region und wer weiß, die ganze Welt für dich erreichen. Warum nicht? Herr, ich bete, dass du Berufungen schenkst, Herr, dass Missionare aus unserer Mitte rausgehen, Herr, und mit Vollmacht dein Evangelium verkündigen und Herr, dass wir sie unterstützen können und aussenden können mit allem, was sie brauchen. Und Herr, ich bitte dich, dass wir das öfter erleben, das, was der Jochen erlebt hat in den letzten Wochen. Dass wir einfach gehen und verfügbar sind und du Wunder tust und du Menschen rettest. Das ist das Größte, was es gibt, Herr. Ich bitte dich, gib uns deine geistige Sicht von dem, wer wir sind in dir und dem, was unser Auftrag ist und deine Sicht für das, was du uns anvertraut hast. Hilf uns, Herr. Schenk uns brennende Herzen für dich und für das, was dir am Herzen liegt. Und leite uns, Herr. Von innen her. Nicht durch irgendwie äußeren Druck oder Manipulation oder aus Pflichtgefühl oder diese Dinge. Nee, Herr. Dass wir gehen, weil wir wollen. Dass wir reden, weil wir gar nicht schweigen können von dem, was du an uns getan hast. Weil wir begeistert sind für dich. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um uns zu retten. Das ist wunderbar, Herr. Und dein Wort hier ist ein wunderbares Wort an uns. Danke, dass du dich dahinter stellst, wenn wir deinen Willen tun. Und dass wir da wirklich viel mutiger sein können noch und viel mehr erwarten dürfen. Füll uns, Herr, du hast gesagt, dass wir Kraft empfangen werden, Zeugen zu sein, wenn dein Geist auf uns kommt. Darum bitte ich jetzt für jeden Einzelnen von uns. Lass deinen Geist auf uns fallen. Rüst uns zu. Mach uns willig. Schenk uns Begeisterung. Erfrisch uns neu, während wir auf dich warten heute Morgen. Danke, dass wir ehrlich zu dir kommen dürfen. Und danke, dass du Großes tun willst. Wir lieben dich, Herr, du bist wunderbar. Es ist wert. Wir beten dich an. Das wollen wir tun jetzt, dich nochmal anbeten. Mit unseren Worten, aber nicht nur mit Worten, sondern mit ganzem Herzen. Dich verehren und dich lieben und dich preisen, dir einfach ein Stück weit ausdrücken, was wir für dich empfinden. Wir sind so dankbar für dich, ja, so dankbar, dass wir dich kennen dürfen. Du bist wunderbar.